damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Yay, das war jetzt der vierte Anlauf.
Aber er ist gelungen.
Ja. Ja, Herr Schulz hatte einen kleinen Lachflash, das ist halt so.
Läppische Euphorie heißt das, glaube ich.
Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen.
Nach so langer Zeit.
Ja.
Wie geht's euch denn?
Du, soweit so gut. Letztes Mal, als wir hier saßen, waren 38 Grad, glaube ich, oder wenigstens war ein sehr warmer Tag.
Ja.
Und heute ist es kalt und nass und Corona ist wieder da und insofern, was soll ich sagen, mir geht es halbwegs gut trotzdem.
Ja. Ich bin so überarbeitet, dass ich in der Stimmung bin, jetzt zu sagen, bei uns ist jeder Tag ein warmer Tag. Aber... Das
bezahlen Sie dafür Geld bei der Buchmesse?
Für nein, so Sie bezahlen dafür kein Geld. Die Buchmesse ist ja jetzt auch vorbei, es ist doch gut so. Mir geht es gut. Ich persönlich habe nach fast 5 komplett durchgearbeiteten Monaten Lust auf den zweiten Lockdown, wenn das nicht allgemein bevölkerungsmäßig so selbst egoistisch wäre und ich mich dabei so arschig fühlen würde. Ich kann mich auch einfach ohne jedweden Anlass 2 Wochen in meiner Wohnung einschließen.
Aber du kannst doch sowieso Homeoffice machen von zu Hause aus, Lockdown hin oder her. Also das wird dir auch nichts bringen.
Ja, das stimmt.
Der Lockdown.
Das stimmt.
Für Leute wie mich wäre es der Genickschuss tatsächlich. Es
also,
wäre
und
dann
außerdem
jetzt
wohne,
vorbei
und außerdem
mit der Selbstständigkeit.
Und außerdem wohne ich, ja im
der
Teil von, wohne ich ja im Teil von Berlin, der von Corona nicht betroffen ist. Also Lichtenberg ist ja irgendwie, verglichen damit, wie viele Leute da wohnen, hat da so gut wie niemand Corona. Und irgendwie 6 Kilometer Luftlinie weiter in Mitte ist irgendwie Krisengebiet.
Naja, hier ist Krisengebiet, Friedrichshain-Kreuzberg ist.
Das ist die alte Ost-West-Grenze in Berlin. Der Westen ist total durchgeseucht und der Osten nicht, weil ihr gut durchgeimpft wart und immer draußen gespielt habt früher.
Weil Friedrichshain-Westen ist.
Ich weiß es nicht. Also erstaunlich ist es ja wirklich, dass es zumindest in Berlin die Mauer rein epidemiologisch wieder gibt. Ja. Irgendwie im Osten ist kein Corona-Krisengebiet und im Westen ist Vollzeit-Corona-Krisengebiet. Also jetzt auch in Zehlendorf oder irgendwie sowas, so Gegenden, wo man denken würde, da wohnt doch keiner.
Irma Erna, was hast du getan? Oma Erna.
Genau, und also ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe dazu bisher auch keine stichhaltigen Thesen gelesen, möchte auch keine verbreiten. Das mit dem durchgeimpft sein könnte was damit zu tun haben, aber I don't know, I'm not a virus.
Ich weiß es auch nicht. Ich wohne im Prenzlauer Berg und bin da gestern Nacht auf den Samstag nachts um 1 durchgegangen, durch die U-Bahn-Station, die verlassene, und es war wirklich kein Mensch auf der Straße, kein Auto auf der Straße. Samstag nachts um 1 in Berlin war wie Bielefeld Nord, war furchtbar, kam mir ganz horrormäßig vor. Also ich wünsche mir, dass es bald alles wieder zum Normalen zurückgeht.
Ja. Ich war ja tatsächlich auch sehr geneigt, die Feierwütigen dafür verantwortlich machen zu wollen, dass die Zahlen wieder steigen. Aber ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht und habe dann auch nochmal verschiedene Sachen gelesen. Die waren gar nicht dran schuld. Also nicht hauptsächlich.
Wer war denn jetzt schuld?
Also Großveranstaltungen, Hochzeiten und so. Ja. Die Heten sind schuld.
Also Heterosexuelle, damit hätten wir das mal wieder festgestellt, weil Homosexuelle heiraten nach wie vor im kleinen Kreis, weil das ist ja auch irgendwie peinlich. Also
heute steht in den Zeitungen überall von einer Hochzeit, die verhindert wurde in New York mit 10.000 Teilnehmern. Aber niemand schreibt, was ist denn das für eine Familie, die da heiratet mit 10.000 Teilnehmern? Ist das so eine Moon-Sekten-Hochzeit, wo hunderte von Paaren heiraten?
10.000
das steht nirgends.
Teilnehmer?
10.000 Teilnehmer haben sie hochgenommen. Die Hochzeit haben sie dann verboten, die Polizei.
Was ist das denn?
Was ist das denn für eine Hochzeit?
Was für ein Venue auch?
Was war denn das für ein Medium, in dem das stand?
Überall von Spiegel bis FAZ steht heute in allen Zeitungen.
Wer wollte denn da heiraten? Irgendein
Das steht da doch nicht.
Das war gerade die Frage, die ich gestellt habe.
Mann, die hört wieder nicht zu, die Olle.
Aber gut, also auf jeden Fall geht's, wenn es uns individuell gut geht, haben wir Glück gehabt bisher. Hoffentlich bleibt es so. Und ansonsten ist es nervig. Ich will auch mal wieder in Urlaub fahren und darf nicht mal nach Schleswig-Holstein zu meinen Eltern. Also es ist schon alles schwierig.
Ja.
Warum haben deine Eltern ein Beherbergungsverbot gegen dich ausgesprochen?
Gegen Berlin allgemein, Risikogebiet Schleswig-Holstein lässt keinen rein und irgendwie ist die Panik groß und mein Papa ist 88 geworden und für den ist es dann doch auch nachvollziehbar, dass er Risiken sieht, wo vielleicht gar keine sind und.
Nervig. Ja, voll. Vorsicht ist auch besser als Nachsicht in dem
Fall. Ja, aber mich stört es trotzdem.
Ja, klar.
Ich will es weghaben.
Ich auch, obwohl ich es immer lustig finde, getestet zu werden, weil ich nicht würgen muss, wenn die mir diese Stäbchen da reinstecken.
Und jetzt gehen wir zum nächsten Thema.
Ich finde, also irgendwie bei Corona-Tests ist in Ermangelung eines Würgereizes ist schon praktisch.
Kann ja.
man mal so festhalten.
Und aus Rache haut er euch das denn in die Nase extra tief rein. Also ich bitte euch, das ist ja nun auch keine Entschuldigung. Also
ich bin bisher nur ein einziges Mal auf Corona getestet worden und dieser Test war negativ. Das ist aber auch schon 2 Monate her oder irgendwie sowas. Und dadurch, dass ich die letzten 5 Monate eigentlich meine Wohnung nicht verlassen habe, ist auch kein Anlass dafür, mich auf Corona zu testen, weil ich begegne außer euch beiden Schraken sowieso.
Du, ich bin froh, dass wir unsere Kultur haben als, wie soll ich sagen, als Ausgleich dafür, dass wir nicht in der Realität groß ausgehen können, können wir wenigstens im Film reisen und
ja.
im Kopf und in der Fantasie. Und heutiges Thema ist ja nun auch, ich meine, wer träumt nicht davon, von den ganzen Geschichten, die wir heute zum Besten geben.
So ein schönes
Insofern
Thema.
Insofern passt auch. Es doch wirklich wie Faust aufs Auge in so eine Corona-Zeit, diesen Podcast jetzt anzuhören
ja.
und unseren Stimmen zu lauschen und sich davon tragen zu lassen in die Welt der... Bösen Frauen.
Das böse Wort gesagt.
Die Welt der Bösewichterinnen in Film, Serie, Fernsehen, was auch immer, vielleicht sogar Buch, was wir finden, wer uns am meisten geprägt hat im wirklichen Leben und im
Fantasie-Leben. Bei Instagram hatte ich ein Meme gefunden und da stand einfach nur der Text: Gay culture is loving the female villain because you're obsessed with bad bitches who dismantle the patriarchy. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist wirklich was dran. Also ich habe mich immer mit den Bad Bitches identifiziert in den Filmen. Ich fand die immer cool, ich fand die immer geil, ich wollte sein wie die. Und es macht mich bis heute in jedem Film glücklich, wenn eine Frau sich gegen Männer wehrt. Wenn Frauen Männer auf die Fresse hauen, siehst du mich stehend im Kino jubelnd schreien.
Da sind wir alle einig.
Ja, aber die Frage ist, warum? Und das ist gut beantwortet. Hat vielleicht was damit zu tun, dass man in der Frau denn die Kämpferin sieht, die die Männer in die Schranken weist.
Ja.
Und da wir ja wie Frauen Minderheit sind, fühlen wir das besonders nach.
I think so, ja.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt an der Sache. Irgendwie die Freude an der bösen Frau hat was damit zu tun. Es ist das kleine böse Mädchen in uns allen, das sich Platz verschaffen will und sich immer freut, wenn es eine Anleitung dafür bekommt, wie man sich Platz verschaffen kann, und sei es eine fiktive. Wer möchte dann damit anfangen, seine erste böse Frau zu servieren und zu sagen, genau darum geht es nämlich in der heutigen Folge. Eigentlich, Barbie hat es schon gesagt, das sind 9 Anleitungen, wie man das Patriarchat kaputt macht.
Wer will anfangen? Soll ich anfangen?
Willst du anfangen? Fang du an, Barbie.
Okay. Tatsächlich ist die erste, die mir eingefallen ist, sofort. Also es ist Glenn Close in ganz vielen Rollen, aber meine liebste von denen ist die Marquise de Montreuil aus Gefährliche Liebschaften. Ich finde... Also es ist bis heute, kriege ich intellektuelle, sinnliche Orgasmen, sowohl diese als auch jene, wenn ich diesen Film gucke. Ich habe ihn heute nochmal geschaut zur Auffrischung. Sie spielt es einfach geil, aber es ist auch so geil geschrieben, es ist so smart und es ist so, ja. Marquise, also der Film spielt 17 irgendwas irgendwo in Frankreich und die Marquise de Montreuil ist eben eine einflussreiche Marquise, was auch immer das ist. Irgendeine Dame
eine von... Gräfin.
Eine Gräfin, so.
Sowas wie Vicky Leandros.
Nur ohne dieses Geplarre.
Obwohl, die ist ja Baronin.
Und es basiert auf einem Buch, so, und aber ja. In dem Film, man bekommt nicht so richtig mit, was sie geschäftlich macht. Auf jeden Fall ist sie gut aufgestellt, da geht's gut. Sie hat mehrere Kammerzofen und so, lebt sehr hübsch.
Sie hat 3 Ehemänner beerdigt.
Aha, Paul hat wieder seine Hausaufgaben gemacht, sehr schön, danke. Und, ja, man merkt sofort, also... Sie hat halt gelernt, das Spiel der Männer zu spielen. Sie hat gelernt, ihre Rolle als Frau ist die, den Mund zu halten, nichts zu sagen, dazustehen, im Hintergrund zu bleiben. Und da sie sagt selber, dass sie geboren ist, um über das Geschlecht der Männer zu herrschen und ihr eigenes zu rächen. Und das ist irgendwie ihr Anliegen. Und so hat sie gelernt, im Hintergrund zu bleiben und zu beobachten, zuzuhören. Wie funktioniert das? Was erzählen die Leute mir nicht? Was sind die Geheimnisse, die sie nicht aussprechen? Und all das sammelt sie, das archiviert sie und benutzt es, um für ihren Vorteil zu sorgen. Sie erpresst die Leute, sie hat überhaupt keine Skrupel, sie hat auf jeden Fall soziopathische Züge, muss man sagen. Sie ist grausam, sagt sie auch, ihr Lieblingswort ist Grausamkeit. Sie ist grausam zum Spaß und lässt die anderen Leute wie Marionetten gegeneinander antreten und fällt Köpfe, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dabei schaut man ihr zu und irgendwie ist es trotzdem, man empfindet Sympathie für diese Frau bis zum Schluss. und schaut ihr bei ihrem fiesen Spiel zu, wie sie das virtuos, wie sie wirklich die Marionetten da gegeneinander tanzen lässt. Man schaut ihr dabei zu und man empfindet, also ich zumindest empfinde keinen Abscheu. Bis, glaube ich, ganz zum Schluss dann alle sterben und alles ganz schlimm zu Ende geht, dann ist schon so ein Moment, wo man denkt, oh Mensch, hättest du mal. Aber eigentlich große Sympathie.
Sympathie weiß ich nicht. Bewunderung ist, glaube ich, das Wort, was ich benutzen würde, weil man darf nicht vergessen, dieses ganze Stück von Tom Stoppard, der Film ist von Stephen Frears und es geht um eine Frau, um die Marquise, die über einen Mann, der von John Malkovich gespielt wird und auch ein Bösewicht ist, so viel erotische Macht hat, dass sie ihn nur dadurch, dass sie ihm verspricht, dass sie mit ihm schlafen wird, wenn er bestimmte Dinge tut, die unfassbar grausam und unfassbar gewalttätig sind, dazu bringt, genau diese Dinge zu tun. Und das, woran sie letzten Endes scheitert mit ihren Plänen, ist, dass dieser Mann sich verliebt. Und zwar in eine Frau, die nicht sie ist.
Ja, aber also ich weiß nicht, wie das im Stück ist. Im Film auf jeden Fall ist es angedeutet, dass sie ja schon mal zusammen waren. Und dass da ein gebrochenes Herz liegt und das...
Auf Seiten des Mannes wohlgemerkt.
Das ist im Film so nicht. Also im Film ist sie auch. Also sie kann nicht verknusen, dass er sich verliebt. Das ist für sie ein großer Affront. In dem Moment, als rauskommt, dass er bei Michelle Pfeiffer in dem Fall wirklich angedockt hat und seine Prinzipien in Frage stellt und so und plötzlich Herzschmerz empfindet. Ja, da ist für sie der Krieg eröffnet. Das Hunting Season is open. Und das wird für mich auch nicht so richtig klar. Ist das verletzte Eitelkeit oder liebt sie ihn tatsächlich, will sie ihn zurück?
Als Schauspielerin Glenn Close in dieser Rolle zu sehen, ist für mich auch ein absolutes super Highlight.
Nicht umsonst Oscar nominiert
dafür. Sensationell. Ja. Und ich kann es nur neidisch bewundern. Aber dass ich den Charakter jetzt toll finde in dem Sinne oder irgendwie bewundernswert oder so, das finde ich eben auch nicht, weil dafür ist sie mir zu krass und zu brutal. Also ich finde immer, dass ich liebe diese bösen Frauen, wenn so ein Schuss Camp mit im Spiel ist. Und wenn es aber nicht ist, und dieser Film ist nicht Camp, ne, gar nicht, dann finde ich es immer so ein bisschen beklemmt und ein bisschen zu realistisch, zu brutal für mich sozusagen. Also ich mag auch diese Tarantino-Filme zum Teil nicht, wenn es so um Mord und Totschlag geht, um Mord und Totschlag willen und so. Also das ist mir zu nah an der Wirklichkeit höchstwahrscheinlich.
Ich brauche dann immer noch
so ein Quäntchen Ironie.
Der Film hat ein Camp-Element, glaube ich, das ist Uma Thurman, weil die Goldene Himbeere bekommen hat für die Scheißdarstellung. Ich habe es heute geguckt, und es erinnerte mich echt nochmal an, erinnert ihr euch an Sofia Coppola in der Pate 3? Das war so ungefähr das Niveau
von... Die Arme.
Really, really bad. Aber Keanu Reeves war auch nicht gut, ja.
Ja, Keanu Reeves versucht die ganze Zeit einen naiven Musiker zu spielen und es gelingt ihm so überhaupt nicht, den Unschuldigen rauszukehren, weil du die ganze Zeit denkst, kannst du mal aufhören, das alles zu spielen. Also, das ist ja furchtbar,
du dreckiges Stück. Furchtbar, du kannst ihm beim Spielen zugucken. Also siehst er, und jetzt mache ich den Kopf so. Ne? Als er da John Malkovich umarmt, gibt es diese eine Szene, wo den Kopf erst so, oh, und dann umarmt ihn so und du denkst dir so, meine Güte, Maus. Geht auch nochmal zur Schule.
Also müssen wir den Film alle nochmal gucken.
Naja, der Film muss natürlich schon deswegen geguckt werden, weil er auch voller One-Liner ist, die man unbedingt gehört haben muss. Zum Beispiel gibt es über Keanu Reeves von der Marquise den fantastischen Satz, er ist einer dieser merkwürdigen Menschen, die wegen der Musik in die Oper gehen.
Okay, der ist leider gut. Von wie, bist du soweit?
Ja.
Von wem kommt wohl das Zitat, the champagne is burned?
Oh, Alexa ist...
Fast.
Ah nein, Dominique
Devereaux. Aber das führt genau die Überleitung, die ich brauchte. Um mein, wie soll ich sagen, mein Mainstream-verseuchtes kleines Homo-Herz schlug das erste Mal außerrhythmisch 81, 82, als der Denver Clan in Deutschland in die zweite Staffel ging, wohlgemerkt. Die erste war noch so Dallas für Arme. Und dann erschien auf der Bildfläche der Rollenname, oh Gott, Alexis Morel, Carrington Colby Dexter Rowland, glaube ich.
Na, damals ja noch nicht.
Nein, insgesamt, denn über die 7, 8, 9 Staffeln, die es denn lief. Wer nicht dabei war in den 80ern, kann es nicht nachvollziehen. Das war halt sowas, weiß ich gar nicht, wie man es sagen soll, so ein Phänomen, dass jeder mittwochs um 21 Uhr im Prinzip vor der Glotze saß und Denver guckte oder dienstags 21.45 Uhr Dallas. ARD gegen ZDF, es gab ja nur 3 Kanäle und man war entweder Dallas-Fan oder Denver-Fan oder man war homosexuell, dann stand man natürlich nicht nur auf Sue Ellen, sondern auch auf Alexis, guckte also beides eigentlich, ich schon.
Entschuldigung, aber die schwule Identifikationsfigur in Dallas war Sammy Joe.
Nein, das war Denver, du bist so raus.
Siehst du, ich bin so homosexuell.
Du bist so raus.
Also, für mich war aber wirklich Denver Schwuchtel-TV und Dallas war irgendwie halt für die Heten.
Ja, das war auch klar, weil bei Denver gab es ja sogar sofort einen schwulen Kontext und das war das erste Mal, das war noch vor Lindenstraße, Kassenflöters Kurs, wow. Das war der Sohn von der Stephen Carrington, der da den ersten Fernsehkuss eines homosexuellen männlichen Paares, die haben natürlich ausgeblendet, dass es das in den 20er Jahren schon gab, aber ist egal, in der Serie Mainstream war das ein riesen Aufreger. Und nachher spielte er nochmal irgendwann Rockkatzen mit, da hatte er schon HIV und starb kurz danach und dann hat er Crystal geküsst und dann war das Tage und wochenlang in den...
Oh. So Alexis.
Alexis. Alexis ist die Böse und mehr muss man gar nicht sagen. Alexis ist für mich neben Tina Turner die Frau, die mich erzogen hat im Prinzip und von der ich alles gelernt habe, was ich heute bin. Und so armselig ist die Realität halt. Man kann es nicht anders ausdrücken. So ist es halt. Ich bin halt eine Mischung aus Tina Turner und Alexis Carrington. Und mehr habe ich nicht erreicht im Leben. Das ist halt meine Identität. Und deswegen kann ich auch gar nicht dafür zu sagen, weil die ist halt magnetisch gewesen als böse, reiche Männer oder ja, betrogene Ehefrau, die sich an ihren Mann rächen will und mit denselben Waffen der Männer in der Großfinanz kämpft und auch skrupellos und ruchlos und mitleidslos, die schießt irgendwann in die Luft, damit Crystal Carrington, ihre große Widersacherin, vom Pferd fällt und ihr Baby verliert und so. Also es war der alles scheißegal, das war also böse. Aber das wurde eben im Gegensatz zu der Marquise abgemildert durch Camp hoch 100. Also hoch es war 1000. Immer 1 Million, also das waren schlechte Schauspieler, das war überschminkt, das war über, also die Mode war diese 80er Schulterpolster, Paillettenhysterie und es war von allem zu viel, Pelz. Die Buffets waren zu groß.
Pelz
und
in Denver, Colorado, ich meine, da ist es warm, ne?
Das war alles
sie hat
so
immer Pelz getragen.
Und eigentlich gab es keine existierenden Bücher, sondern es war immer so ein bisschen so, als würden sie die Schauspielerinnen mit Kostümen vor die Kamera schieben und sagen, macht irgendwas.
Du, die hatten auch keine Ideen mehr, dass das so ein Erfolg wird über so viele Staffeln. Das gab es ja noch nie. Das waren ja die ersten Serien, die so ewig liefen. Und dann kam da Plots, wo die im Drogenrausch höchstwahrscheinlich nachher einfach nur, dann wurde Crystal, hatte plötzlich eine Zwillingsschwester und wurde von der entführt und dann war es eine rothaarige Crystal und dann war es wieder eine blonde.
Die Folge war
es
toll.
War einfach nur durcheinander. Also und dann kriegte Alexis eine böse Schwester. Und
die
noch.
Aliens.
Dann kam Aliens, dann wurde die Tochter vom Raumschiff entführt und dann nur so Sachen und Steven mal schwul, dann weg, dann wieder da, ein anderer Schauspieler, aber neues Gesicht wegen Burning, Unfall im Kaminfeuer und nur so. Aber das war toll. Für mich damals so 14, 15, 16 war das Erweckungserlebnis. Und dann kam auch, und das war eben gerade das Zitat, natürlich die erste farbige Darstellerin einer Bitch. Das gab's auch noch nie in einer Serie. Und das war Diane Carroll. Die war bisher eigentlich nur nicht so sehr als Schauspielerin, sondern aber als großartige Sängerin in Amerika bekannt. Und die hat denn der Alexis, da gab's den Wortduelle. Die könnt ihr alle in Best Scenes of Alexis und so weiter auf YouTube, könnt ihr hoch und runter gucken. Ihr schreit euch unterdurch. Das ist auch alles ein One-Liner neben dem anderen. Und ich kann sie alle auswendig. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, habe ich immer so 10 in petto, die ich dann so raushau. Und damit habe ich mein gesamtes Tatjana-Leben im Prinzip improvisiert.
Ich werde nie die Szene vergessen, als Alexis endlich geschafft hat, Blake das Haus wieder abzujagen. Ja. Und wie sie dann da oben auf dieser Balustrade steht und er kommt unten mit Crystal rein und dann schmeißt sie so die Pelze runter und die Juwelen sagt, nimm deinen Plunder, nimm deine blonde Schlampe und verlass mein Haus.
Das ist der Satz, der alles zusammenfasst, ist genau das.
Ich liebe
es. Das ist die beste aller Szene.
Ich liebe es.
Und man hat da auch das erste Mal, nicht das erste Mal, Teil der Puppen hatten wir ja hier auch schon, da war ja auch die Perücke plötzlich im Klo. Also dieser Kampf zwischen zwei Frauen, das ist eigentlich ein billiges Element. Das haben die da auch ausgereizt zwischen Alexis und Crystal, der Guten,
ja,
ob sie im Ententeich oder ob sie in so einen Schlammhang runterrutschten, ja, oder ob sie in so einer Hütte sich die Einrichtungsgegenstände um den Kopf geworfen haben. Und das war natürlich, da saß man da so, ja, man saß so schaudernd vor Lust und Begeisterung und Scham. Also es war so eine Mischung, wie benehmen die sich denn da bloß? Das dürfen Frauen doch gar nicht. Was machen die denn da? Und man fand es irgendwie toll.
Es waren aber auch die 80er. Also es waren, also es war halt eine komplette Reichtumsorgie. Diese Leute waren alle so unvorstellbar reich, wie das heutzutage russische Oligarchen ganz selbstverständlich, ja, sind. Aber das war halt alles so eine Welt, die so unvorstellbar weit entfernt von dem eigenen Leben war, dass man einfach auch die größten Absurditäten mit, das ist da halt so, hingenommen hat.
Man hat wirklich hingenommen. Und deswegen funktioniert es heute eigentlich auch nicht mehr. Man kann es aus nostalgischen Gründen noch gucken. Aber dieser Neuaufguss von Denver Clan, den könnt ihr, wenn ihr jetzt sucht, please, den findet ihr vielleicht, den Neuaufguss.
Don't even talk about
bitte
it.
Nicht. Also ganz,
nein,
schlimm, nicht,
nein,
mal,
nein,
witzig.
Nein, nein.
Abgehalfterter Scheiß und, oh Gott, nee, also richtig billig gemacht und dann doch die alten Folgen.
Naja, und speaking of Camp, ich meine, Dynasty war Camp. Also, ne, es war, Alexis als Person war so überzeichnet, die, ich meine, die tauchte die ganze erste Staffel nicht auf. In der letzten Folge wurde sie dann im Gericht berufen, hatte aber einen Schal, also so ein Tuch über dem Gesicht, man konnte sie nicht sehen, Schleier.
Weil sie da noch nicht besetzt war.
Genau. Weil sie noch nicht besetzt war. Und dann kam Alexis aus England, hatte da im reifen Alter von Mitte 40 schon 2, 3 Softporno-Streifen abgedreht, die ihre Schwester geschrieben hatte, Jackie Collins. Und kam damit dann nach Amerika und der Typ, der den Jeff gespielt hat, glaube ich, sagte, er hat davon erfahren und dann war die da am Set und dann sind wir nach Hause gefahren und fahren über den Hollywood Boulevard und dann läuft in so Porno-Kino, steht dann groß, John Collins in The Stud und The Steed und was weiß ich,
The Bitch.
Ja. Ja. Und er sagte, ach, spielt die nicht meine Mutter jetzt irgendwie so?
Ja, die war natürlich eine C-Klassen-Schauspielerin.
Ja,
die,
aber toll.
Die dadurch einen riesen Karriere gemacht hat. Und jetzt, da sie, na, wie alt ist sie jetzt? 89, würde ich sagen. Und sieht ja immer noch sensationell aus. Also die hat halt einen guten Operateur und hält auch dieses Image der Alexis natürlich seitdem eisern durch. Sieht genauso aus wie in der Rolle, zieht dieselben Klamotten an und so weiter. Und
Frau Collins ist auch eine böse Brexit-Unterstützerin,
ja,
das muss man einfach mal dazu
ganz
sagen.
Erzkatholisch-konservativ. Also,
sure. Und reitet natürlich dieses Alexis-Pferd jetzt durch jede drittklassige Soap, yeah, inklusive verbotene Liebe, die sie für viel Geld für ein paar Folgen einkaufen wollen.
So schlimm.
Und aber sie ist sich ihrer eigenen Außenwirkung so sehr bewusst, dass sie nichts dagegen hatte, der große Stargast beim Camp Ball zu sein in der Met vor 3 Jahren.
Ja, die hat ein bisschen Humor, hat sie sicherlich.
Ich habe mit ihr gearbeitet, sie hat Humor. Also,
ja,
sie hat durchaus, also sie schminkt sich ja selber, seit sie einmal von Marilyn Monroes Make-up-Artist eine Make-up-Lesson bekommen hat, wahrscheinlich 1920. Seitdem schminkt sie sich selber. Sie hat sich bei Dynasty auch komplett selber geschminkt, deswegen hat sie einen braunen Körper und immer ein schneeweißes Gesicht mit matschigem Lidschatten. But hey, Dominique Devereaux dagegen fierce und snatched und sie immer so. Aber egal.
Fun look.
Genau, und ich habe die Anfrage von meiner Agentur bekommen damals, Timo, dieser Anruf wird dein Leben verändern. Ich so, um Gottes Willen, what's happening? Und die so, ja, John Collins in Hamburg für Snickers. Und ich so, hä, aber die schminkt sich doch selber. Die so, wir haben keine Details, fahr einfach hin, mach den Job, halt die Fresse. Und ich kam da an und sie hatte sich komplett selber gemacht, hatte die Perücke schon auf und ich kam rein, sie hat nur gesagt, du bist nur hier, um festzustellen, dass ich keinen Lippenstift auf den Zähnen und keinen Tuner zwischen den Zähnen habe und dass mir keine Haare abstehen. Und ich so, okay. Und das war die Pressekonferenz, wo es den Eklat gab mit Frau Koludowich. Das war da,
ja,
das war das Ding, weil Frauke, also das ganze Team hat es drauf angelegt, dass sie snappt. Also sie haben immer wieder nach ihrem Alter gefragt, Altersunterschied zum Boyfriend.
Die, wollten,
da. Die wollten, dass sie snappt and she did. Und dann hat sie noch eine Journalistin zum Weinen gebracht.
Ja, die weiß, wie es geht.
Das war toll. Nein, aber mein favorite Moment war, sie wollte mit dem Hintergrund verschmelzen. Also sie wurde halt nach deutschem, ne, wir machen Dokumentationslicht hier. So wurde sie halt ausgeleuchtet und hat sie gesagt, nein, 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 nein. Bis mein Gesicht mit dem Hintergrund verschmilzt, dreht ihr das Licht auf.
Ach,
dann
toll,
erst bin ich zufrieden. Und das musste so sein. Aber die war toll. Also zu mir war die sehr nett.
Ja, ich glaube auch, dass die Humor, die ist dadurch, allein durch die schiere Tatsache, dass sie so alt geworden ist jetzt, ist sie eine der letzten noch lebenden Hollywood-Stars aus der goldenen Ära. Hm. Und die hat ja da so B-Filme, Teil der Pharaonen und sowas hat sie ja gespielt. Das war das, ne, das war das Dolce mit Jill Brynner. an die anderen Filme nicht. Und seitdem nun die anderen alle tot sind, kommen aber nur Geschichten von ihr, dass sie so erzählt, naja, und als Marilyn Monroe mich beiseite nahm und mich über die Männer warnte und über die Besetzungscouch, 100% nie passiert. Oder als sie dann sagte, dann sagt sie, naja, und dann war ja Liz Taylor, kriegte ja den Luftröhrenschnitt und dann sollte ich Cleopatra spielen. Wer hätte gedacht, dass sie das überlebt?
Ich war schon voll in der Rolle. Ich soll's machen, weil ich die Schönere und Talentiertere
so
bin.
Also die lügt sich diese Vergangenheit so zurecht und das zementiert sie in diesen endlosen Talkshow-Auftritten. Und das finde ich eben auch super, dass die eben total ihr Ding fährt und in ihrer Welt lebt seit dieser Alexis, weil vorher war wirklich nichts außer Softpornos.
Ja.
Und die Schwester war...
Da wäre es auch vorbei gewesen.
Ja, da war es total vorbei. Die war in dem Alter, wo sie nur noch Abfall einmal, also das war so. Ne? Und da hat sie Glück gehabt. Also die Serie, ein Role Model für die Ewigkeit.
Haben wir jetzt zu lange über Alexis gesprochen?
Ist egal. Nein, sie hat's, ich kann noch eine halbe Stunde weiterreden.
Ja, sie hat das verdient.
Sie hat es verdient.
Und wir kommen jetzt auch zu jemandem völlig anderem als Alexis, cool, nämlich einer Frau, die eigentlich in ihrem großen Star-Making-Turn dadurch berühmt geworden ist, dass sie immer nur ein Outfit anhatte, nämlich Trainingsanzüge.
Oh, ja.
Und also meine große Heldin, jemandem, der zutiefst böse ist und meinem Herzen, aber sobald nach der ersten Szene irgendwie schon anheim, ich war schon verfallen, ich bin ihr schwer verfallen, zu Sylvester in Glee.
I'm gonna create an environment that's so toxic that you wanna kill yourself.
Und zu Sylvester in Glee ist die Sportlehrerin an einer amerikanischen Highschool. In Glee geht es ja eigentlich darum, dass Außenseiter-Kids einen Gesangsclub gründen und sich dann gegenseitig wohlfühlen.
Ja.
Sue Sylvester ist der Antagonist und versucht die ganze Zeit, weil sie die Cheerleader leitet, also für die amerikanische Durchschnittsbevölkerung steht und dabei auch sehr erfolgreich ist, versucht die ganze Zeit diesen Glee-Club zu unterminieren und ist dabei unfassbar politisch unkorrekt und ist halt homophob, rassistisch, frauenfeindlich.
An equal opportunity offender. She hates everybody.
Also, es gibt auch diese schöne Szene, wo irgendjemand sie fragt, ich habe diese Serie leider nur auf Englisch gesehen, deswegen kann ich die Zitate leider nur auf Englisch bringen. Do you hate me? No, darling, I just hate everybody.
Ja.
Man kann The Best of Alexis eingeben, man kann auch The Best of Sue Sylvester eingeben und erntet dabei wirklich One-Liner für die Ewigkeit.
Perlen.
One-Liner für die Ewigkeit.
Und ich meine, Jane Lynch ist eine sterne Lesbe, aber auch eine humorvolle, ne?
Also Jane Lynch ist meiner Meinung nach the hardest working woman in Showbusiness.
Really?
Jane Lynch hat 230 IMDb-Credits.
What?
Und ist wirklich, war, bevor sie Sue Sylvester war und damit zur Welt rumgekommen ist, die Königin der Nebenrollen.
So Udo Kier.
Nicht Udo Kier, sondern auf einem etwas...
seichteren Level.
Nicht auf einem seichteren Level, sondern auf einem niveauvollen, aber Indie-Level.
Aber mehrere Folgen, anstatt immer nur den einen Auftritt als Weirdo.
Also die hat in ganz, ganz vielen amerikanischen Independent-Filmen, zum Beispiel A Mighty Wind, den ich sehr liebe, ganz viele fantastische Nebenrollen gespielt. War auch, bevor sie, also als sie Sue Sylvester, als sie in Glee gecastet wurde vor 10 Jahren und Ryan Murphy sie berühmt gemacht hat, ging sie straff auf die 50 zu.
Ja.
Also da war sie schon, die war jemand, die war ein bekanntes Gesicht, aber die war eine von denen, wo du immer gesagt hättest, ah ja, die, wie heißt die nochmal? Jetzt ist sie ein Weltstar und hat sich auch, also nochmal, die war nie in the closet, aber die hat sich halt, als sie dann bekannt geworden ist, sehr schnell nochmal sehr breit geoutet und gesagt, das ist so und das ist wichtig und ist seitdem auch nach wie vor gut im Geschäft. Jetzt aktuell kann man sie gerade in The Marvelous Mrs. Maisel in 3 Staffeln in einer Nebenrolle bewundern, wo sie genau das Gegenteil von dem spielt, was sie in Glee spielt. Aber das ist auch egal, weil eigentlich geht es um Sue Sylvester. Und Sue Sylvester ist der Albtraum der Sportlehrerin, den wir alle hatten. Also genau die Sportlehrerin, von der man immer dachte, sie ist diejenige, die aber im Laufe von immer schlechter geschrieben werdenden 7 Staffeln Glee, das muss man einfach sagen, also die ersten beiden Staffeln hatten noch sowas ähnliches wie einigermaßen gute Drehbücher, aber ab Staffel 3 hat Herr Murphy, glaube ich, gesagt, das läuft hier, wir müssen hier keine Autoren mehr beschäftigen. Wir müssen uns nur noch irgendwie von Song zu Song hangeln und dann ist das auch gut.
Singt einfach mehr.
Und naja, es gibt ja so absurde Folgen, wo es irgendwie, wo mehr gesungen wird. Also es gibt eine Folge, in der Gwyneth Paltrow mitspielt, es gibt mehrere Rollen, sie hat so eine Dauergastrolle, aber es gibt eine Folge, wo ich es mitgestoppt habe, wo es genau 7 Minuten absurdeste Dialoge gibt und ansonsten wird getanzt und gesungen und das Ganze macht so viel Sinn wie überhaupt nichts. Also es ist eine komplett abstruse Story, die nur dazu da ist, sich von einem Lied zum nächsten. Aber wer eine große Ikone spielen sehen will, googelt bitte einfach Sue Sylvester und Vogue, wo nämlich Jane Lynch das Vogue-Video von Madonna nachstellt. Und das ist große Camp und ironische Kunst. Und man kann das gucken. Und also ich glaube, wer verstehen will, was Glee ist, gibt sich einfach die erste Staffel. Und kann danach eigentlich aufhören.
Ja, also Glee ist, also damals hat man es geschaut, weil wir hatten ja nichts so, ne? Also es war klar, war irgendwie queerer Content und es ist irgendwie ein bisschen Benetton-Campaign und so, jeder ist dabei und wir singen und so, es ist irgendwie hübsch. Aber dann ist es halt auch schnell sehr viel zu viel. Also auch Lea, wie auch immer sie heißt, Michelle, genau. Also der Charakter in der Sendung ging mir auf den Sack, da wusste ich noch gar nicht, dass die alte so fies war, aber die konnte ich einfach auch irgendwann nicht mehr ertragen.
Also man kann einfach, wenn man Best of Sue Sylvester irgendwo ins Internet eingibt, dann landet man sehr schnell auf den besten Stellen. Das Interessante an der Figur ist, alle diese One-Liner, die diese fantastische Figur so fantastisch vorträgt, weil sie von einer fantastischen Schauspielerin gespielt wird, sind von einem einzigen schwulen Mann geschrieben worden.
Von Jackie Beat.
Der nur dafür angeheuert worden ist, eben jene One-Liner zu schreiben und der beim Paley-Fest mal den fand auf die Frage, how do you write Sue Sylvester, die fantastische Antwort gegeben hat, oh well, I drink a lot.
Aber das überhaupt zu können, so One-Liner zu schreiben, finde ich schon, ist ein super Talent. Also das kann ich nämlich gerade nicht. Also One-Liner finde ich echt schwieriger als 10 Seiten.
Ja, aber es geht ja nicht nur um One-Liner, sondern es geht auch einfach um, sie macht ja wirklich vor nichts halt, sondern sie steht vor diesem Glee Club und beleidigt innerhalb von 2 Minuten Asiaten, Latinos, Rollstuhlfahrer, Schwule.
Sie hasst eigentlich alle, die weniger privilegiert sind, so. Also ja. Alles, was schwächer ausstrahlt oder irgendwie unter ihr steht, wird halt getreten.
Ja, aber sowas zu schreiben, das kann man, wenn man gut drauf ist, kann man das. Aber ich meine jetzt genauso diese Sachen, die so in einem Satz alles so zusammenfassen und auf den Punkt bringen, das fällt mir schwer. Das ist so wie Überschriften schreiben für die Bild-Zeitung, könnte ich auch nicht.
Ja, das Erste, was sie in der Serie sagt, fasst die Figur sehr schön zusammen. Das ist nämlich beim Cheerleader-Training und da sagt sie den schönen Satz, you think this is hard? Try waterboarding. That's hard.
Okay, ist eine böse, ich verstehe es, ich guck's mal. Ich
will kurz noch zu Jane Lynch sagen, sie hat ja, bevor sie Glee gemacht hat, sie ja viel für die Coen-Brüder gemacht und es ist, also Burn After Reading kann man gucken, muss man nicht, aber mein absolutes Favorite ist Best in Show. Ich weiß nicht, ob ihr Best in Show gesehen habt, auch ein queeres Highlight. Und mit einer fantastischen, wie heißt die Dicke?
Es geht um Hundeshows. Es geht um Hundeshows.
Ja, warte mal, ich muss die Dicke googeln, mit der ich immer verglichen werde. Wie heißt sie denn?
Die Stiflas Wein.
Mom. Stiflas Mom.
Ach so, Dingens.
Genau, Dingens.
Ach, die Dingens.
Ich kenne die doch, ich kenne die alle.
Nein, während Barbie sie googelt, Jennifer Coolidge.
Jennifer Coolidge. Und in Best in Show ist Jennifer Coolidge eigentlich so ein Trophy-Wife, so ein relativ dämliches Trophy-Wife. Und sie und Jane Lynch kriegen dann irgendwie eine lesbische Beziehung irgendwie so hinter der Geschichte. Und die haben ja viele ihrer Dialoge auch improvisiert bei diesen Filmen immer. Und die Szenen mit den beiden sind einfach wirklich Gold wert. Ich pack's in die Shownotes. Es ist zum Heulen gut.
Also, wenn wir gerade bei Jennifer Coolidge sind, nur kleines Side Note, dauert auch maximal 10 Sekunden. Jennifer Coolidge hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme gedreht, in dem Antonio Sabato Jr., Camp-Filme muss man dazu sagen, Antonio Sabato Jr. einen Schwulen spielt und Sonja Braga seine Mutter. Und Jennifer Coolidge spielt seine Agentin und sagt dabei einen Satz, den ich heute auch schon zitiert habe, nämlich irgendwann ruft, das Ganze spielt in Mexico City und ist so absurd, dass sich die Handlung nicht wirklich lohnt. Das endet jedenfalls damit, dass jemand, der sich rächen will, mit Antonio Sabato Juniors Kopf in einem Cabrio nach Hause fährt und der Kopf mit ihm spricht. Das ist alles sehr lustig. Und
also ein ernstzunehmender Film.
Der Film heißt Testosteron und ist ein Meisterwerk, meiner Meinung nach, ein Campus-Meisterwerk. Und Frau Kuditsch sagt in diesem Film den schönen Satz, als sie jemand anruft und sagt, I'm coming home. Well, honey, that's nice. I'm gonna shave my pussy.
Da empfehle ich auch Elvira, aber das führt jetzt alles zu weit.
Dinge, die man halt sagt, wenn man eine Mutter ist, die sich die Möse rasieren muss. Mein Gott. Dann kommst du eben nach Hause. I'm busy.
Haben wir denn noch böse, böse Frauen auf Lager?
Ja, ich habe noch zwei. Jetzt ist die Frage,
raus.
Ja, also meine nächste ist auch wieder eine Glenn Close. Hi. Ich habe noch eine andere, I promise. Auch wieder Glenn Close, diesmal allerdings als Patty Hughes in Damages. Ich kannte die Serie nicht, die lief damals auf keinem großen Sender in den USA, das war so ein Spartendings. Also ich glaube, sie haben groß angefangen und wurden dann sukzessive kleiner, bis sie dann eingestellt wurden und dann von einem Kaufkanal gekauft wurden und dann haben sie nochmal zwei Staffeln nachgeschoben, die waren dann aber kläglich. Aber die ersten beiden Staffeln Damages haben mir damals, Entschuldigung, die haben mich so gefickt, seriously, sie als diese Staranwältin, als Patty Hughes, das war unfassbar für mich, sowas auch als Serie zu sehen, also dass sie es schafft, diese Intensität und auch, dass die Schreiber es geschafft haben, die Intensität und die Klugheit und die Detailgetreue und also diesen Charakter so vielschichtig zu machen und so smart zu erzählen, in der Serie war für mich neu. Und ja, sie spielt eine Staranwältin, das spielt im modernen New York, meine ich. Und sie ist halt so die Frau, die große böse weiße Männer zu Fall bringt, öffentlich, und sie wahnsinnig demütigt öffentlich und denen wahnsinnig viel Geld abluchst. Wer da altruistische Motive vermutet, würde allerdings falsch liegen. Also sie ist, wie auch die Marquise, hat sie soziopathische Züge, sie ist böse auch zum Spaß. Die Marquise hat ja diesen einen Satz gesagt in Gefährliche Liebschaften. Sie sagt, ihr Leben sei runterzubrechen auf ein wunderbar einfaches Prinzip, siege oder stirb. Und das hat Patty Hughes ganz genauso. Sie ist skrupellos, also sie hat überhaupt keine Hemmung, Leute aufs Kreuz zu legen, zu intrigieren, zu manipulieren. Sie versucht auch also die andere weibliche Hauptrolle, Nebenrolle, man weiß
Hauptrolle.
Nicht. Hauptrolle. Rose, wie heißt die Rose?
Byrne.
Die versucht sie auch umbringen zu lassen und so. Also sie ist ständig auch damit beschäftigt, andere Leute auszuboten, um eben zu siegen, weil zu verlieren ist eben keine Option, sie muss gewinnen. Und ich will nicht sagen, dass sie eine Sympathieträgerin ist, because she's not. Und man identifiziert sich auch nicht wirklich mit ihr, aber die Art, wie diese Frau geschrieben ist und wie sie es spielt, wie Glenn Close das spielt, again, an intellectual boner. Man sitzt da und ich bin, bei jeder Folge war ich nur so, oh mein Gott, das kann nicht besser werden. Und dann wird es noch besser und dann wird sie noch krasser. Ich glaube, es ist die gleiche Art von Bewunderung, mit der man in so ein schwarzes Loch starren würde oder so. Also es ist in seiner zerstörerischen Wucht wunderschön, aber will ich ihr Sohn sein? Nein, den lässt sie zum Beispiel irgendwann mal von so einem SWAT-Team entführen, weil er die falsche Frage gestellt hat oder so. Sie staged so eine Entführung, dann wird er in so ein Camp eingesperrt und so. Also alle Menschen um sie herum leiden auch, alle verlieren immer nur, aber it's gorgeous.
Also ich glaube, das große Geheimnis an Damages ist, dass Frau Close, aber auch die Figur da was machen, was man so vorher noch nicht gesehen hatte, nämlich dass man eine Frauenfigur sitzt, die in jeder Situation Herrin der Lage ist und immer die Macht hat und in jedem Raum die stärkste Figur ist, die da gerade rumläuft und der dafür jedes Mittel recht ist, um genau das zu erreichen. Und das kann man jetzt böse finden. Ich glaube, und das haben die Autorinnen der Serie ja auch gesagt, wenn diese Figur ein Mann wäre, hätte diese Serie nicht funktioniert, weil der Gegensatz zwischen dem Verhalten, was man erwartet und dem, was die Figur macht, wäre nicht groß genug gewesen, um eine Diskrepanz. Also eigentlich spielt sie nur Michael Douglas in Wall Street.
Ich wollte gerade sagen, Wall Street fällt mir ein, tatsächlich. So, ich hatte es gerade im Kopf, wo ich dann denke, es würde funktionieren, aber es wäre eben, natürlich ist der Schock, wäre nicht so groß. Ich wehre mich aber dagegen, dass man sagt, das ist irgendwie Das ist nicht.
Es also ist Kunst. Es ist große, große Kunst.
Ja, ja, nein, ich finde nur, also ich, das klang jetzt für mich so ein bisschen so, als würdest du andeuten wollen, dass man das quasi Mann durchsehen würde, wenn der sich so verhalten würde. Und das ist nicht so. Also ich finde nicht, dass das.
Ich würde gar nicht sagen, dass man das ihm durchgehen lassen würde, aber es wäre erwartbarer, als es bei ihr ist.
Ja.
Also die Faszination, mit der man davor sitzt und denkt, wow.
Ja, wir haben halt die Geschichte nicht. Also es, ne, Frauen werden halt nach wie vor immer noch sehr viel häufiger in romantischen Rollen besetzt und in Liebenrollen, in Mutterrollen, dass Frauen wirklich böse Personen darstellen dürfen, diese Art und so klug erzählt, ist halt immer noch
ich glaube, selten. Es gibt halt auch wenige Personen, und wenige Schauspielerinnen, denen man das wirklich abkaufen würde.
True.
Also jemanden wie Glenn Close zu haben, die halt nicht, die kann wahnsinnig sexy aussehen. Aber die ist keine hübsche Blondine.
Naja,
also wenn jemand wie Leute, die im gleichen Alter, also nicht im ganzen gleichen Alter, aber wenn Michelle Pfeiffer versucht hätte, das zu spielen, hätte das nicht funktioniert.
True, die wäre zu hübsch gewesen dafür. Und es, ich meine, es schadet natürlich nicht, dass Glenn Close innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ihr Gesicht in eine absolut wahnsinnige Fratze verwandeln kann, dass sie diese Härte hat, dass sie dieses Kinn hat. Ich meine, nicht gefährliche Liebschaften, ist eine verhängnisvolle Affäre. Da ist ja, also die Frau, die sie da spielt, da kriege ich Gänsehaut jetzt gerade tatsächlich, weil ich an diese Duschszene denken muss. Oder da in dieser Badewanne. Das ist, also die Frau kann Wahnsinn spielen, wie wenig andere Leute,
ja, das
die
tolle,
ich kenne.
Das tolle,
und dieses kühle, diese eiskalten Augen, dieses komische Gesicht, dieser Strich an Mund, dieses Kinn, das hilft schon. Ich meine, in Stafford Wives ist sie hübsch. Ne, gar keine Frage. Da haben sie sich halt aufgetanzt,
die Titten nach oben geschnallt. Sie ist auch in eine gefährliche, wie heißt der Film?
Verhängnisvolle Affäre.
Hat sie in der ersten Hälfte Stellen, wo sie einfach wahnsinnig sexy und wirklich richtig doll hübsch ist. Das Spannende an dem Film ist, dass Glenn Close die ganze Zeit in einem Film spielt, der in den letzten beiden, der nach Abschluss der Dreharbeiten in 2 Wochen komplett umgeschrieben worden ist. Weil das war eigentlich mal eine Geschichte darüber, wie eine Frau, die von ihrem Vater missbraucht worden ist, nach Intimität sucht. Und das ist der Film, in dem Glenn Close eigentlich mitspielt. Und diese, und die Figur in der Originalfassung des Films, die es inzwischen auch auf DVD gibt, es gibt das Originalende auf DVD, bringt sich diese Figur zum Schluss um. Also, weil sie es nicht schafft, über den Kindesmissbrauch, den sie erfahren hat, rüberzukommen. Und das ist die Figur, die Glenn Close eigentlich spielt. Ja. Und dann haben sie diesen Film getestet. Das Publikum hat gesagt, well, that's a downer. dann haben sie dieses Close sagt heute noch, also 30 Jahre, 40, 35 Jahre später, wenn sie nicht vertraglich dazu verpflichtet gewesen wäre, dieses Ende zu drehen, weil sie damals noch nicht die Power hatte zu sagen, ich mache das nicht, hätte sie dieses Ende nicht gedreht. Dieses Ganze, die Frau wird zum Schluss wahnsinnig überfällt alle, und diese Duschszene, die du eben zitiert hast,
Badewanne,
das gab es in dem Originalskript, für das Glenn Close angeheuert worden ist, eigentlich nicht.
Wobei man
das
natürlich, wenn man die ganze Geschichte nicht kennt drumherum, dann findet man dieses Ende trotzdem. Ich werde es auch nie vergessen. Also es war so ein Filmmoment, der sich eingebrannt hat, dieses Ende in der Badewanne. Und das ist
ich glaube, es wird toll. Es zieht sich durch viele von den Personen durch, von diesen Bad Bitches, von denen wir erzählen, also hurt people, ne? Das Prinzip, wenn man selber Schlimmes erfahren hat, dann teilt man eben auch aus, oder man passt sich der Welt an, wie man sie wahrgenommen hat oder so. Ich glaube, das setzt sich durch so ein paar Sachen durch, was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass man als Frau schlimme Dinge erfahren haben muss, um so zu sein. Nee. Manche sind das einfach auch so.
Früher hat man ja auch, also in den alten, die alten weiblichen Bösewichter mussten ja auch immer sterben eigentlich. Das hat sich ja auch erst geändert.
Genau, das war ja hier auch so, und dafür hat der Film ja, als er rausgekommen ist, schon von Feministinnen seiner Zeit unglaublich auf den Sack bekommen, weil die nämlich gesagt haben, Entschuldigung, also eine sexuell selbstbestimmte Frau, die eine Affäre mit einem Mann hat und offensichtlich auch sehr gut in der Kiste ist, muss zum Schluss also wahnsinnig werden, alle abmeucheln und dann sterben. Das finden wir irgendwie doof. Genau.
Das ist auch, das ist, ein Glück ändert sich das jetzt inzwischen, ja. Aber damals war es natürlich nie so. Und ganz besonders nicht, wenn das damals im Jahr 1940 lag. Ich will euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, weil da ein Film produziert wurde, mit der meiner Meinung nach aller bösen Frauen. Und um es gleich zu sagen, bevor er wegschaltet oder jetzt auf Klo geht, nein, der aktuelle Anlass ist, dass das jetzt gerade auf Netflix wieder neu rauskam. Und zwar geht es um den Film Rebecca.
Nein, ja. Rebecca gibt es auf Netflix.
Neuverfilmung.
Nein, gibt es auf Netflix.
Ja.
Wie habe ich das verpasst?
Ganz neu. Und diese Neuverfilmung, die dürft ihr euch nicht angucken, beziehungsweise bevor ihr sie euch anguckt, müsst ihr natürlich das Original sehen. Und das Original ist deswegen sehenswert. Also ich weiß nicht, ob ihr in dem Alter seid, wo das Wort Rebecca sofort ein Film vor euren Augen. Also es war so weltberühmt, das Buch von Daphne du Maurier und dann der Film von Alfred Hitchcock. Das waren Synonym für Grauen und für Unheimlich. Und der Film ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter, 1940, schwarz-weiß. Und zeigt das Martyrium einer jungen, unschuldigen Ehefrau, die dem geliebten neuen, viel älteren Mann auf dessen Landsitz folgt und da konfrontiert wird mit dem absolut Bösen in Person, und zwar der Haushälterin Mrs. Danvers. Mhm. Mrs. Danvers war aber in unausgesprochen lesbischer Hörigkeit der ersten Frau des Grundbesitzers verfallen und versucht natürlich jetzt nichts weiter, als die neue Mrs. De Winter fertig zu machen. Und das macht sie auf nicht mit Gewalt, sondern mit Psychoterror. Und das macht den Film so unheimlich und so unheimlich gut, dass diese Schauspielerin Judith Anderson, eine bekannte Schauspielerin, aber die durch diese Rolle total überstrahlt ist, die hat vielleicht noch eine zweite Rolle, die man kennen könnte, ist als Big Mama in Die Katze auf dem heißen Blechdach. Das ist dieselbe Frau, das denkt man auch nicht, weil die so unterschiedlich aussieht. Aber viel mehr Rollen sind nicht im Gedächtnis geblieben, weil diese Mrs. Danvers eben so dämonisch ist und die so mit so Psychotricks wirklich in den Wahnsinn treibt. Und das auch eben mit so einem kalten, fiesen, schlangengleich, also wenn man heute so Lord Voldemort als Mann, das war so die als Frau, die so mit so einem Zischeln, diese arme Kleine, die natürlich auch toll besetzt war mit Joan Fontaine, die neue Frau, das war so ein Häschen, so ein Hascherl, so eine kleine, ja, so eine unheimlich unschuldige. Und er war Laurence Olivier seiner Zeit, in Lebzeiten der angeblich beste Schauspieler der Welt. Also das war schon doll besetzt. Naja, und so der Film Psycho Horror pur, Miss Danvers die Böse, die am Schluss in dem Großfeuer, was alles vernichtet, elendig den Flammentod stirbt, was natürlich auch Hexer Scheiterhaufen ist, mit Absicht natürlich alles so gewesen. Also ein ganz toller Film, sehr vielschichtig und eine gute Vorbereitung auf die Neuverfilmung bei Netflix, auf die wir alle gespannt sind.
Ich kenne Rebecca tatsächlich nur, weil ich, wie ihr wisst, ein großer Fan von The Celluloid Closet bin und da dieses Gespann zwischen diesen beiden Frauen, zwischen Mrs. Danvers und der neuen, der alten Mrs. De Winter.
Der neuen Mrs. De Winter.
Das eben als Beispiel dafür genommen wurde, wie man in alten Filmen wegen Hate Court und so, weil man noch nicht durfte, wie man eben lesbische Beziehungen angedeutet hat, eben durch Andeutung. Und es musste eben eine böse, verrückte Frau sein, die am Ende in den Flammentod stirbt, weil ansonsten durften lesbische Frauen nicht vorkommen im Film.
Ganz genau.
So. Geil.
Damit wären wir bei meiner nächsten lieblingsbösen Frau. Ja. Auch die stammt aus einer Comedy-Serie und ihr Name ist Karen Walker. Karen Walker ist ungefähr das Gegenteil von Sue Sylvester. Karen Walker ist eine, ich glaube, Billionärsgattin aus New York. Yes. Die Rolle kommt in einer Serie vor, die Will and Grace heißt, und Karen Walker ist eine von vier Hauptfiguren und wird von der wunderbaren Megan Mullally gespielt. Karen Walker hat eine Piepsstimme, ist immer perfekt gekleidet und frisiert, schwer drogenabhängig und eigentlich 11 Staffeln lang permanent besoffen.
Ja. Und Pillen und alles.
Also auch da war es so, dass ich die ersten 4 Folgen von Will and Grace gesehen habe und danach einfach schwer verliebt in diese Frau war, weil diese Frau ist, wenn man sie mal objektiv betrachtet, ein komplettes Monster.
Ja.
Dabei aber auch so übersteuert, camp und völlig absurd, dass es einfach nur eine große Freude für schwule Männer ist. Sie kriegt im Laufe von 11 Staffeln einen Hintergrund, Sie ist mit jemandem verheiratet, der Stanley heißt. Das ist das, was wir, und der sehr, 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 sehr reich ist. Und den man 11 Staffeln lang nie sieht, von dem wir außerdem noch wissen, dass er unfassbar korpulent ist.
Adipositas, Adipositas
quasi. Und von dem es, solange er noch lebte, immer hieß, dass ihn irgendwann Marlon Brando in einem Gastauftritt spielen sollte. Weil in Will and Grace, und das ist eine andere Information für die Leute, die die Serie nicht kennen, haben in den 90er Jahren alle großen Hollywood-Stars, also Madonna, Julia Roberts, Brad Pitt, Cher, Britney, wir reden also nicht über irgendwen,
alle sondern großen Hollywood-Stars, Madonna.
Ja, mein Gott. Also alle großen Namen der amerikanischen Popkultur.
So.
Eigentlich sind alle
vier, Demi Moore.
Eigentlich sind alle vier Figuren in dieser Serie schwer gestört. Also keiner von denen.
Wie wir.
Ja, wie wir. Aber Karen Walker ist die gestörteste von ihnen allen. diese Serie ist von einem heterosexuellen und einem schwulen Mann erfunden worden und Karen Walker als Figur ist von einem schwulen Mann erfunden worden. Das sieht man auch.
Ja.
Und Frau Mullally, die eine fantastische Schauspielerin ist.
Und Sängerin.
Und eine fantastische Sängerin. Wenn sie singt, merkt man allerdings erst, was sie für eine fantastische Schauspielerin ist, weil diese Piepsstimme, die Karen Walker hat, hat Karen Walker übrigens in der ersten und zweiten
Folge drei.
In den ersten drei Folgen nicht. Und danach hat Mullally entschieden, dass die Figur eine andere Stimme braucht.
Ja. Und was auch stimmt. Also wenn man das heute guckt, sie ist nicht lustig, bis sie anfängt zu piepsen.
Absolut. Die ist ja eine Komikerin. Die ist ja ganz toll mit ihrem Timing und so. Ich finde sie auch eher lustig als böse, weil sie ist so überspitzt böse, dass es schon wieder lustig ist. Aber Angst hatte ich vor ihr nie. Oder?
Nein, aber es gab ja eine lange Pause bei Will and Grace. Also sie haben nach Staffel 8 eigentlich Schluss gemacht. Frau Mullally hat auch 2 Emmys, also amerikanische Fernsehpreise für die Serie gewonnen. Und sie sind vor 3 Jahren nochmal zurückgekommen. Und da war Karen Walker halt genau das, von dem man dachte, dass sie immer sein würde in der Trump-Ära. Sie war eine Freundin von Melania. Irgendwie telefonierte immer mit ihr und sagte solche Sachen, tell him to get over it. Und man wusste immer sehr genau, wer mit ihm gemeint war. Und irgendwie, sie besorgte Grace, die Innenarchitektin, ist dann einen Job, um das Oval Office neu zu dekorieren. Bestellte einen Mager-Cake. Und die Autoren hatten mit der Figur unglaublichen Spaß, weil man an der alles Mögliche abkaspern konnte, was homophob war und so.
Es gibt ja sogar einen Auftritt von Megan Mullally bei den Emmys, möchte ich sagen, mit dem Real Donald Trump. Erinnert ihr euch?
Ja,
Acres. Green Acres is the place to be. Darling, I love you, but give me Park Avenue. Ist eine alte Serie mit der Jaja-Schwester, mit der Gabor-Schwester.
Eva.
Genau, die sehr erfolgreich war. Und dann bei den Emmys hat sich tatsächlich mit The Donald gesungen.
Ja, The Donald war ja überall dabei. Da schämen sich heute alle für, aber damals war das der Mitdarsteller.
Ja, muss man vielleicht noch dazu sagen, Frau Mullally ist kein Fan von Donald Trump, sondern eine straffe Demokratin.
Ja.
Auch wahrscheinlich der Grund, dass es die Serie nicht mehr gibt.
Da gab es doch irgendwas mit den Instagram-Accounts der beiden Damen.
Also, wir wissen es nicht, wir wollen auch keine Gerüchte verbreiten.
Doch.
Nein, wir wollen keine Gerüchte verbreiten und wir wissen auch wirklich nicht. Aber es gab, man hat munkeln hören, dass die beiden Hauptdarstellerinnen sich böse in die Wolle gekriegt haben, politischer Natur. Und dass deswegen die Serie beendet werden.
Aber Grace ist auch straffe Demokratin.
Aber die Rothaarige ist eine Bitch.
Aber ich glaube, Frau...
Deborah Messing.
Ich glaube, Frau Messing ist auch noch ein paar andere Sachen außer stramme Demokratin.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube nämlich, Frau Messing hat sich immer für die wichtigste Person auf
dem Set gehalten. Das ist so die Nena der Serie. Die Nena der Serie, mehr sagen wir dazu nicht. Das ist ein Insider. Also auf jeden Fall ist sie ganz toll. Man muss es gesehen haben, besonders als schwuler junger Mann auf dem Dorf, muss ich sagen. Also ich meine, ich wohnte schon in der Stadt, aber als ich Will and Grace gesehen habe, fand ich mich das erste Mal oder das zweite Mal nach Queer as Folk. Aber ich fühlte mich repräsentiert von mindestens 2 durchgeknallten Schwulen in New York, die ähnliche Alltagsprobleme manchmal ähnliche Alltagsprobleme wie ich hatten.
Ich wollte gerade sagen, hast du uns eine Anwaltskarriere verschwiegen?
Manchmal ähnlich.
Ich finde lustig, also wie heißt der, Brad Falchuk und wie ist der andere, der es erfunden hat, Falchuk und...
Keine Ahnung.
Egal. Aber Falchuk ist...
Max
Mutschnick, genau. Max Mutschnick und Falchuk, genau. Und Max Mutschnick ist, glaube ich, der Schwule von beiden, wenn ich es nicht vertausche.
Ja, sehr richtig.
Und der hatte mal in einem Interview gesagt, dass also quasi Will und Grace, die Beziehung von Will und Grace basiert auf ihm und seiner College-Best-Friend-Dame. Und dass er halt irgendwie zeigen wollte, dass man halt auch normal sein kann als schwuler Mann und so und nicht hundig. Und hat halt immer nur diese Camp-Abrissfiguren gesehen im Film oder in Comedy-Serien und er wollte halt mal zeigen, wie man halt so normal sein kann als schwuler Mann, was halt auch nicht gut gealtert ist, das Statement. Ne? Und dann haben sie halt Jack erschaffen als klassische Sissy, die halt irgendwie zu doof ist, um gerade auszudenken und so, hey, I'm so gay, I can't even function. Damals fanden wir es hysterisch komisch.
Absolut.
Es ist nicht gut gealtert, finde ich. Ich habe neulich nochmal so ein paar ältere Folgen gesehen und habe so gedacht, okay, wow. Also wenn Will sagt dann ja auch so Sachen irgendwie, ja, willst du einen Boyfriend, der halt mit dir über Kultur reden kann oder willst du halt ihn, der halt immer nur Girl sagt und irgendwie die Beine nach oben schmeißt quasi. Also ja, it's a lot of that.
Unter den Gesichtspunkten von heute ist wenig gut gealtert höchstwahrscheinlich, weil einfach sich gerade das Weltbild so ändert und die Wahrnehmung von queer Persons so anders ist als früher.
Das weiß ich gar nicht genau, weil ich mit Mitte 40, ich kann das natürlich durch eine gewisse sentimentale Linse angucken und ich glaube, wenn 20-Jährige heute das, oder sagen wir mal politisch bewusste 20-Jährige das heute sehen würden, würden in die Haare ausfallen vor Scham. Ich kann das trotzdem angucken und sehr gutieren, besonders wegen Karen Walker, aber auch noch wegen ein paar komplett anderer absurder...
Beverly Leslie, ich liebe Beverly Leslie.
Well.
Also Beverly Leslie, muss man dazu sagen, wird von einem fantastischen... sehr
Zwerg.
Niedrigen Schauspieler gespielt, der auch offen schwul ist und dann offen schwuler Comedy-Star und ganz wunderbar. Aber es gibt halt Sachen und Momente in dieser Serie, also dieses Dear Public, Beverly Leslie. I repeat myself. Beverly Leslie is homosexual.
Gespielt von Leslie Jordan. Der jetzt ja auch während der Corona-Zeit ein viral Instagram-Star geworden ist, weil er halt wirklich sehr, sehr lustige, funny Dinge auf seinem Instagram tut.
Also man muss Will & Grace mal gesehen haben, um sich homosexuell nennen zu dürfen.
Ja.
Finde ich schon.
Und ich meinte das auch gar nicht als, man sollte die Serie nicht mehr gucken oder so, so meinte ich es nicht. Ich meinte nur, das ist damals für mich selbstverständlich, so ist es toll, ich liebe die und heute guckt man es an und denkt sich so, ui. Aber das hatte ich letzte Woche auch mit Hedwig. Ich habe Hedwig im Renaissance-Theater gesehen und da war dann auch, wo ich dann auch dachte, what the fuck is going on? Wirklich, sowas sagt die ganze Zeit und macht sich über Asiaten lustig und dieses und jenes. Heavy. So,
klar, auch nicht gut gealtert. Es gibt bei Will & Grace natürlich so, wenn man das für High Camp guckt, so wie ich es tue, für die Mini-Driver-Figur und für Leslie Jordan
Rosario.
Und für Debbie Reynolds Rosario. Und Rosario
und Madonna
und so, dann sind das natürlich lauter so Sachen, die man nach wie vor genießen kann.
Absolut. Ganz einfach, weil stimmt, Debbie Reynolds war ja Grace Mutter. Ich hatte vergessen.
Ja, Debbie Reynolds. So, Leute.
I told you so.
Sorry. Jetzt noch eine schnelle Runde. Haben wir noch böse Frauen, die wir noch unterbringen wollen, ganz schnell?
Yes. Jeder hat 2 Minuten.
Schnell durchlaufen.
2 Minuten?
Ja.
Okay. Nurse Ratched, jetzt gerade auf Netflix gelandet, vor einem Monat oder so, gespielt von der großartigen Sarah Paulson, basiert ja eigentlich auf einer Rolle aus einem Buch. Paul kann jetzt schnell die Namen reinschreien oder ich lese es ab. Das Buch ist von Ken Kesey aus dem Jahre 62.
Genau.
Verfilmung 1975, da spielt Nurse Ratched. Louise Fletcher hat dafür auch einen Oscar bekommen.
Der erste Film, der alle 5 wichtigen Oscars bekommen hat.
Geil. Und sie ist, also das die Originalrolle im Buch und im Film, ist wirklich ein kalter, herzloser Tyrann, so wird sie auch beschrieben. Der Regisseur Miloš Forman hat gesagt, er wollte sie eigentlich, den Charakter eigentlich als das pure Böse anlegen, aber hat es dann revidiert, als er Filme von der Schauspielerin gesehen hat, die sie vorher gemacht hat und kam dann zum Schluss, vielleicht denkt sie wirklich Gutes zu tun und realisiert gar nicht, wie grausam sie ist. Sie glaubt wirklich, sie hilft den Patienten. Und es spielt, also der Film damals spielt eben in einer Nervenheilanstalt, wo sie die Leute als Oberschwester terrorisiert.
Wie heißt der Film? Wurde noch nicht gesagt.
Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Und sie terrorisiert da die Leute, eben wirklich im Glauben Gutes zu tun, bringt auch einen jungen stotternden Mann dazu, sich selber umzubringen, einfach auch aus, Boshaftigkeit, so sieht es zumindest aus, wenn man es schaut. Und diese Rolle wurde irgendwie, also ist iconic natürlich, weil sie es auch fantastisch gut gespielt hat und die überdauerte so diesen Film. Also der Film ist natürlich bei uns nicht in Vergessenheit geraten, aber so in der Popkultur kam der nicht mehr vor. Aber Nurse Ratched poppte immer wieder auf, auch in Gay-Kontext, in Memes, auf T-Shirts, bei Futurama. Also die tauchte immer wieder irgendwo auf. Bei Once Upon a Time gab es auch dann eine Folge mit Nurse Ratched. Und ja, Ryan Murphy, der ja nie verlegen ist, sich schwuler Camp-Geschichten anzunehmen, hat dann gesagt, er macht diese Serie mit Sarah Paulson quasi als Prequel zu Einer Flug übers Kuckucksnest. Also sie hat noch nicht in diesem Sanatorium gearbeitet, wo sie im Film arbeitet, sondern es ist quasi die Davorgeschichte. Wie wurde sie zu der Frau, die sie dann ist? Und plötzlich ist sie, am Anfang merkt man auch, okay, sie manipuliert. Sie hat überhaupt kein Problem damit, Leute über die Klinge springen zu lassen. Und je weiter man in diese Serie eintaucht, ich will gar nicht zu viel verraten, umso mehr erfährt man, again, hurt people, dass sie schlimme Dinge erfahren hat, dass sie schlimm missbraucht worden ist und dass sie eigentlich aus guter Absicht versucht, diesen Job zu kriegen, den sie dann macht und tatsächlich irgendwie auch helfen will. Und sie ist eine lesbische Heldin irgendwie in diesem ganzen Ding und man kann sich relaten zu ihr. Also wenn man erstmal dahinter geschaut hat, warum sie tut, was sie tut, ich habe große, große Sympathie dann auch für sie empfunden, in manchen Szenen, nicht in allen. Aber die Sache mit der Peach zum Beispiel am Anfang, come on, that's iconic.
Ja, also irgendwie d'accord. Ich sage noch freundlich dazu, die Serie ist außerdem ein stilistisches Meisterwerk, ja, weil sie Interior, ein Film noir in Farbe ist. Und die Musik ist wie die von Psycho und die Bilder sehen alle so aus, als wären sie aus einem 30er-Jahre Hollywood-Film geklaubt und irgendjemand hätte sie einkoloriert.
Also das Interior ist wirklich sensationell, aber auch diese Drohnenfahrten von oben über diese, genau, über diese Montauk, also ja, irrsinnig schön.
Also wer das gucken will, es gibt diese Analysen inzwischen im Netz alle. Man kann, wenn man die Serie mit einem gewissen Filmhintergrundwissen guckt, Sachen wiedererkennen. Ah, das ist Psycho. Ah, das ist der dritte Mann. Ah, das ist bla bla. Also es gibt lauter auch Bildzitate aus diesen Meisterwerken.
Mensch, der Frau Murphy.
Und die Schauspielerinnen sind unfassbar.
Alle.
Wir haben irgendwie Cynthia Nixon, Sharon Stone, Judy Davis, Miss Paulson ist schon erwähnt worden.
Ja.
Aber auch die Männer sind toll. Damit kann man wirklich 9 Stunden sind es, glaube ich. Oder sind es 10? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls macht es fantastischen Spaß. Man kann das in einer großen, gewalttätigen, blutgetränkten Rutsche durchgucken.
Ja.
Muss man vielleicht auch, weil man sich über die Bücher vielleicht nicht allzu viele Gedanken machen sollte.
Ich habe es noch nicht geguckt. Ich werde erst die Serie gucken, dann den Film, den ich auch nicht kenne, und euch nächstes Mal berichten. Ich bin sozusagen ein völlig neu, unbelecktes Blatt, was das
angeht. Es ist also wirklich, wenn man ehrlich ist, hat der Seriencharakter mit dem Filmcharakter nicht mehr viel zu tun. Und es ist auch schwer vorstellbar, dass sie vom Seriencharakter, wo sie sich ja von dem, was man vorher kannte, also von dem kalten, manipulativen, entwickelt zu einem weichen, warmen, offenen, liebenden Menschen, ist es schwer, sich vorzustellen, dass sie das schaffen, wann auch immer sie das abschließen, dass sie wirklich zu der Figur wird, die man aus dem Film kennt.
Also die Serie ist fertig gedreht.
Really?
Ja, sie sind fertig.
Aber es ist doch ein Cliffhanger eigentlich. Es ist doch
Die Serie ist fertig gedreht, sie ist noch nicht fertig ausgestrahlt.
Also
die zweite Staffel ist schon gedreht.
Okay.
Die Bücher, es ist alles fertig. Das muss nur noch geschnitten werden. Ist ja in Corona-Zeiten vielleicht auch eine gute Nachricht, dass es dann in 10 Monaten einfach weitergeht und sie einfach nur noch mit der Postproduktion beschäftigt sind, während Frau Paulson zu Hause sitzt und sich endlich mal ihrer Liebsten
widmen. Es ist aber so süß wie die beiden, auch die Livestreams, die sie zusammen machen. Ich liebe das.
Das ist total entzückend. Und die Serie ist natürlich insofern...
Aber du hast ja das letzte Mal auch behauptet, Post-Fashion fertig gedreht und das stimmt ja auch nicht.
Die ersten 4 Folgen habe ich
gesagt. Nein, du hast gesagt, die 3. Staffel ist fertig. And she's not.
Leute.
Sorry. Ja, recht hat sie.
Sagt sie am Handy. Recht,
nein, sie muss mich ja korrigieren, das ist ja richtig. Wir wollen ja keine falschen Informationen raushauen. So, und worüber ich auch keine falschen Informationen raushauen will, ist meine letzte Heldin, für die ich jetzt wirklich 2 Minuten nehme, weil den Namen kennen alle und warum die ikonografisch ist und warum die böse ist, wissen auch alle. Die Dame heißt Miranda Priestly, ist die zweite Hauptfigur in The Devil Wears Prada oder Der Teufel trägt Prada wieder und wird von der gloriosen Meryl Streep gespielt. Oder wie man auch sagen kann, Meryl Streep plays Anna Wintour, weil der Film basiert auf einem Buch von einer jungen Frau, Lauren Weisberger, die ein Jahr lang als Anna Wintours Assistentin gearbeitet hat und danach dieses Buch geschrieben hat. Deswegen glauben auch alle, Die Streep-Figur wäre Anna Wintour. Anna Wintour hat das mal mit dem schönen Satz zitiert: I would never wear Prada. Das Tolle an der Figur ist, man glaubt, dass sie böse ist, und sie wird auch so ein bisschen so dargestellt. Was sie eigentlich ist, ist eine hochprofessionelle Person, die in ihrem Berufsumfeld an der absoluten Spitze ist und da auch bleiben will. Wenn diese Figur ein Mann wäre, würde sich keiner darüber aufregen, wie sie sich verhält. Das ist die einzige von den drei Figuren, die ich hier heute habe, von der ich glaube, dass es sie im wahren Leben wahrscheinlich auch gibt. Diese Art von Frau, die diese Art von Macht hat und vielleicht ist Frau Wintour so, Frau Wintour so ist, ist sie einfach nur eine successful Bitch und das ist total in Ordnung. Und natürlich hat Frau Priestley, wenn man den Hintergrund kennt, weiß man, dass viele von den ikonischen One-Linern, die Frau Priestley hat, von Frau Streep am Set improvisiert worden sind. Zum Beispiel, where's my coffee? Is she dead or something?
Did she die on the way?
Oder auch, don't bore me with the tales of your incompetence.
The details of your incompetence don't interest me.
Ja, so, Barbie kann das alles viel besser zitieren als ich, woran man schon merkt, ein großer ikonografischer Film, den man auch beim 14. Mal noch genießt. Und die eigentlich böse Figur in diesem Film ist übrigens der Freund von Anne Hathaway, der sie daran hindern will, eine genauso fantastische Karriere hinzulegen wie Miranda Priestley. Das nur mal nebenbei.
Aber der ist süß. Den gucke ich gern. Der ist hübsch, der Schauspieler.
Ja, Schatz, du kannst auch nicht 30 Jahre auf demselben Gesicht sitzen. Das wird irgendwann langweilig. Ja, das
stimmt. Ach, Leute, gut, zum Abschluss möchte ich noch mal kurz also eigentlich habe ich ja gesagt, Alexis Carrington Morell hätte mich geprägt in meiner Ich-Werdung als Tatjana, aber eigentlich geht es doch schon ein bisschen weiter früher los, und zwar, wenn ich euch folgenden Namen, also euch jetzt am Endgerät, nicht hier euch beiden, die neben mir sitzen, folgenden Namen sage, wisst ihr, wovon ich rede hoffentlich? Cruella de Vil, yeah. Madame Mim, Madame Medusa, oh. Maleficent,
Ursula.
Ursula, die Königin in Schneewittchen, jetzt müsst ihr es haben. Es geht um alle bösen, bösen Frauen in all diesen tollen alten Disney-Filmen, die damals ja wirklich im Kino liefen und jetzt auf irgendwelchen Disney-Channels wiederholt werden, 100 Mal. Das war vor diesen ganzen computeranimierten Geschichten. Das waren diese eher Filme, die noch so gemalt waren und so. Das waren so diese alten Disney-Schinken. Und da war immer ein Waisenkind, was irgendwie Pech hatte und irgendwie zum Schluss dann die Heldin wurde oder der Held. Und es war immer eine böse weibliche Hauptperson. Es war immer irgendeine Hexe, irgendwas Böses war da immer, was versucht hat, das kleine Waisenkind fertig zu machen. Und das waren wirklich böse. Die waren böse. Für Kinder waren das die bösesten. Also ich weiß noch, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei muss so, da war ich vielleicht 10 oder so, als ich den im Kino gesehen habe. Und diese Hauptdarstellerin da, die Madame Medusa mit ihren beiden Krokodilen, die hat mich in Albträumen richtig
verletzt. Da habe ich
Albträume. Ne? Ja, genau, bei Bianca. Da habe ich richtig Albträume gehabt. Und die Cruella de Vil war dann schon so hysterisch, dass man das nicht so ernst nehmen konnte. Aber es waren alles böse Frauen und tolle, also für junge homosexuell werdende Kinder oder schon seine Kinder, gibt es nichts Schöneres, um auf diese Welt vorbereitet zu werden, als diese Disney-Filme mit diesen bösen Weibern.
True. Ja, es gibt von mir ein Kinderfoto, wo ich diese Cruella de Vil Pose in diesem Cape mit einer großen Wolldecke nachstelle und ich zeige das heute noch meiner Mutter, da bin ich 4 Jahre alt und sage immer, wie konntest du das eigentlich nicht
wissen? You should have known.
Und die böseste Frau von allen war nachher natürlich Scar bei König der Löwen, weil das ist ja auch eine Scar Transe, eine oder?
Aber ich finde, die haben alle was Dragiges. Also auch Yzma von
König auch.
Von Lama mit diesen Lashes und so, mit diesen vogeligen Lashes, die hatten ja alle immer so ein Drag-Ding. Ja, und ich liebe ja an Ursula, ich habe das an anderer Stelle sicher schon 100 Mal erzählt, dass sie ja eigentlich, Ursula sollte ja eigentlich so eine Alexis-Figur werden, ne? Die sollte Cheekbones haben, John Collins, die sollte Schulterpolster-Taille, High Cheekbones, Aristocratic. Und dann gab es einen einzigen Entwurf, den sie an Divine angelehnt haben, an der Drag Queen Divine. Und hier unser Freund, der schwule Disney-Kompositeur, kam rein und hat gesagt, die. Und dann war Divine eben plötzlich die dicke Frau, Ursula.
Hat toll. Ganz toll gemalt. Also glaubwürdig böse und zum Schluss hat immer das Gute gewonnen. Also das sind so Filme, die gehen ans Herz.
Das aber es sagt auch jeder Schrift, also jeder Schreiber, der für solche Filme schreibt, sagt immer, es ist so, it's so much more fun to write a villain. Die haben so viel mehr Spaß, für die Bösen zu schreiben, auch die Songs für die Bösen zu schreiben, weil die einfach vielschichtiger sind und smarter sind. Das ist nicht dieses naive, blauäugige.
Oh. Jeder Schauspieler will die böse Rolle spielen.
Yeah. Ja, um mal einen alten Spruch abzuwandeln. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen ins Kino. Genau.
Und wir kommen nächste Woche wieder, meine Lieben. Und
zwar übernächste Woche.
Übernächste Woche kommen wir schon wieder. Gott, was geben wir euch auf den Weg in Corona-Zeiten? Nehmt die Zeit, nutzt sie, um diese Filmperlen, von denen wir erzählt haben, alle nachzugucken zu Hause. Lest die tollen Show-Notes, die unter unseren ganzen Beiträgen im Internet könnt ihr noch andere Folgen wieder anklicken. Das ist ja für die Ewigkeit produziert, was wir hier machen. Und insofern habt ihr alle viel zu tun.
Ja, ich ende mal mit einem alten Zitat, von dem mir Tatjana gleich noch sagen wird, von wem es ist. When I'm good, but when I'm bad, I'm better.
Das ist übrigens von dem tollen neuen Dokumentarfilm Dirty Blonde über Mae West, die jetzt auch wieder ganz modern wird.
Das ist ein neuer Dokumentarfilm. Wo gibt es den zu sehen? Sag uns das noch.
Keine Ahnung. Gibt es bisher nur auf illegalen
okay. Wege. Ich suche, vielleicht packe ich es in die Shownotes, wenn ich was finde. Ansonsten, that's all.
Ihr könnt uns wie immer schreiben, wenn ihr Meinungen, Wünsche oder Vorschläge habt. Und zwar, Barbie sagt, an welche Adresse?
Und zwar könnt ihr uns schreiben an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com und die 2 ist jeweils die Ziffer 2. Geil.
Tschüss.
Auf Wiedergehört.
Bye.
Ach, das war's.